Hier bist du praktisch verdammt zu sitzen und zu betteln. Und er ließ sich nicht ablenken. Er ließ sich nicht, im Gegenteil, er wurde noch lauter, bis Jesus ihn rief und ihn dann fragte, Bartimäus, oder fragte, was soll ich dir tun? Was soll ich dir tun? Und Bartimäus sagte dann, dass ich wieder sehen kann, Herr. Wow, was für ein Traum. Und was für eine Durchhaltekraft von Bartimäus, sich nicht abschrecken zu lassen. Ich frage dich heute Morgen, wenn du denn einen Traum hast, was kommt denn oft in den Weg, in die Quere, dass dieser Traum nicht wirklich geträumt wird? Es sind vielleicht nicht viele Menschen, aber es sind vielleicht viele Gedanken, vielleicht viele Ablenkungen, viel Beschäftigung mit so Tüdelkram, so Alltagssachen, To-Do-Liste und am Auto müsste man schon längst das gemacht haben, an der Wohnung schon längst das und so wirklich Zeit zum Träumen nehmen wir uns doch eigentlich selten, oder? Habakuk, ein Prophet aus dem Alten Testament, der hatte einen Traum. Der hatte dem Heiligen Geist begegnet und der gab ihm diesen Traum, dass die ganze Erde erfüllt wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Gleich den Wassern, die den Meeresgrund bedecken. Wow! Wow, was für ein Traum. Kannst du dir das vorstellen? Ich hoffe, du kannst es dir vorstellen. Das wird passieren. Wenn der Herr wiederkommt auf diese Erde und mit uns regieren wird, dann wird die ganze Erde erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wow, wir können diesen Traum ruhig ein bisschen zulassen, denn er wird sich erfüllen. Es ist keine Utopie. Es ist keine Tagträumerei. Und da wir jetzt noch hier sind in diesem Zwischenstadion, zwischen dem ersten Kommen des Herrn, dem zweiten Kommen des Herrn, ja, haben wir vielleicht andere Träume, die wir anpacken können, wo wir unseren Teil tun können, damit auch wirklich die Erde erfüllt wird von der Herrlichkeit des Herrn. Und so mancher träumt sicherlich auch von der Gemeinde. Ich denke, es ist auch ein guter Traum. Und da haben wir auch schon viele Predigten gehört in letzter Zeit. Die Gemeinde soll schön sein. Ja, die Gemeinde soll herrlich sein, so richtig voller Feuer, voller Liebe, voller Freude. Und ich hoffe, manche träumen auch von der B45, weil wenn da keiner einen Traum davon hat von dem Haus, dann liegt das brach. Wir träumen, dass wir uns erweitern können und das ist einer unserer Schwerpunkte, ja, dass wir auch uns räumlich erweitern, um auch die Vision, die Gott uns gegeben hat, zu füllen und natürlich auch dafür Platz zu haben. Nun ist es aber so, dass wir natürlich keine Häuser bauen. Wir bauen natürlich, brauchen Häuser, wir brauchen Gebäude, Räume, aber wir bauen natürlich Gemeinde. Und deswegen möchte ich meine zweite Frage an euch stellen heute Morgen. Was ist nun Gemeinde? Ja, als junger Christ wurde ich oft korrigiert von Geschwistern in Liebe, wenn ich gesagt habe, ich muss gleich noch zur Gemeinde. Nein, du gehst zur Versammlung oder du gehst zum Gemeindehaus. Ja, wenn ich irgendwas holen wollte wir hatten da in Mülheim einen Buchladen, ja, wenn ich das vielleicht zum Buchladen wollte, wo gehst du hin? Ja, ich gehe noch zur Gemeinde. Nein, du gehst zum Gemeindehaus. Und dann hat es so in mir als junger Christ was losgelöst, was eigentlich ganz gesund war, dieses Verständnis davon, das ist ein Haus und die Gemeinde, das sind lebendige Steine. Und die Gemeinde, das ist die Versammlung, die man am Sonntag sieht, wie jetzt. Ja? Die Erlösten, die den Herrn lieben und natürlich auch die jetzt schon beim Herrn sind, die sehen wir jetzt nicht. Aber so die Gemeinde als solches, als Versammlung, ja, im Englischen sagt man ja auch Assembly, ja, Versammlung, die ist meistens dann sonntags so sichtbar, außer wir fahren vielleicht auf eine Gemeindefreizeit, da sieht man auch viele, aber sonntags sind wir sichtbar. Ja? Und was ist dann Montag bis Samstag? Sind wir dann unsichtbar? Ja, in einer gewissen Weise sind wir unsichtbar. Man sieht uns nicht so als eine Versammlung. Aber existiert die Gemeinde dann überhaupt noch? Sind wir nur Gemeinde, wenn wir zusammenkommen? Oder sind wir auch Gemeinde, wenn jeder an seinem Ort ist? Jeder an seinem Platz, Beruf, Schule, Alltag, Haushalt? Natürlich existiert die Gemeinde. Und jetzt ist die Frage, Warum? Vielleicht, weil wir alle loyal sind? Vielleicht, weil wir alle Mitglieder sind in einem Verein? Weil wir auch uns dazu entschlossen haben und bekannt haben, ich möchte ein Teil dieser Gemeinde sein? Ich gehöre ja immerhin zur Bahnhofstraße und das schon seit Generationen, ja? Interessant, ja, dass... Gibt es eine andere Gemeinde, die heißt Hofstraße, also ohne Bahn, ja, also nur Hof, nichts mit Bahn. Bahnhof gibt es nicht in Velbert. Ich frage mich, wie unsere internationalen Freunde das so sehen. Ja? Hier gibt es die Bahnhofstraße, die Hofstraße. Okay, man kann das natürlich anhand von Straßennamen auch in großen Städten, da sagt man dann, das ist die Gemeinde vom Peter Wenz, ja, in Stuttgart, Peter Wenz. Ja, ja, sind die alle auf den Namen von Peter Wenz getauft? Sicherlich, ganz sicherlich nicht. Also was ist denn Gemeinde? Warum existiert Gemeinde, auch wenn wir nicht hier zusammenkommen? Und das geht zurück an den ureigentlichen Auftrag der Gemeinde. Was ist unser Auftrag? Dürft ihr ruhig mal reinrufen. Was ist unser ureigentlicher, warum gibt es uns, warum hat sich Gott eine Gemeinde erkauft, erlöst aus allen Nationen, aus den Heiden? Warum Gemeinde? Weil unser Auftrag und das, was wir sind und was wir in alle Ewigkeit tun werden, ist Anbetung. Anbetung. Ja. Selbst Mission existiert nur aus dem einen Grund, damit alle Völker ihn anbeten. Ja, mache sie zu Jüngern, Jüngerschaft ist eine Form der Anbetung. Und so kommen wir also am Sonntag, ich sag mal so, oder als Gemeinde, ich schreibe jetzt mal hier hin, einfach Gemeinde. Als Gemeinde kommen wir natürlich sonntags in der großen Zahl zusammen, um anzubeten. Wir kommen natürlich auch unter der Woche zusammen im Hauskreis, ja, oder ich schreibe mal hin, Kleingruppe. Oder da gibt es natürlich auch den Kigo. Und dann gibt es auch sonstige Veranstaltungen. Schreibt mal hin, Veranstaltungen. So, abgekürzt. So, und das ist eine Form der Anbetung, dass wir eben unter anderem auch singen. Ja? Ich sage das mal so ein bisschen salopp. Singen, natürlich Lobpreis. Lobpreis und Anbetung, sagen wir. Und dann, für manche ist es dann ganz wichtig, die Hände dabei zu heben. Ja? Dann Charismatikern, wenn du fragst, wer möchte einen Kaffee, musst du sagen, also möchte einen Kaffee, alle, die einen Kaffee wollen, Hände bitte runter. Ja? Wir heben also gern die Hände dabei. Manche sprechen gerne Zungen dabei, ja, Sprachengesang, Sprachengebet. Andere knien, andere singen leise. Also Anbetung hat verschiedene Formen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn unter der Woche? Ich meine, die meiste Zeit sind wir doch im Alltag, gib mal ganz ehrlich zu, außer ich. Ja. Meiste Zeit, wenigstens von uns ein Angestellter, um in der Gemeinde zu arbeiten, die meiste Zeit sind wir im Alltag, da in der Schule, in der Uni. Haben wir eigentlich hier überhaupt Schüler hier? Da hinten, ne? Da sitzen zwei, drei, vier, danke. Ausbildungsplatz, Haushalt, egal wo du bist. Wie kannst du da, stell dir vor, du bist Busfahrer, gläubiger Busfahrer und jetzt... Oh, du betest an, ja, bist charismatischer Busfahrer, du betest an und dann, oh, wie schnell, und das geht doch gar nicht, ja, betest in Zungen, da musst du dann auch irgendwie das Kommunikationssystem besser ausstellen, sonst hören alle mit, geht ja gar nicht. Ich meine, manche versuchen das, als ich auf Berührer war, ja, auf unserem theologischen Seminar, gab es mal so eine sehr, sehr fromme Bibelschülerin, die musste dann sich Teil ihrer Gebühren, ja, Bibelschulgebühren musste sie durch Mithilfe im Haushalt und in der Hauswirtschaft erarbeiten und kriegt aber ihre Zimmer nie fertig. Und die Hauswirtschaftsleiterin, Roswitha Oertel war das damals, die musste dann immer suchen, wo die ist. Und dann war sie gerade in einem Zimmer und hat gerade gebetet und gesungen und gebetet. Ja, der Herr hat mir gesagt, ich soll jetzt beten. Ja? Zimmer wurden nicht gemacht. Geht natürlich nicht. Ja. Geht natürlich nicht. Also, wenn Anbetung in der Gemeinde ein Ereignis ist, sage ich jetzt mal, ein Ereignis, dann ist Anbetung im Alltag was? Ein Lebensstil, okay? Ein Lebensstil, aber es ist eben auch Anbetung. Wenn du in deinem Job bist, in deiner Arbeit, in deinem Büro sitzt und du gibst das Beste für den Herrn, dort wo du bist und du willst ein Segen sein für deine Firma. Und vielleicht sogar, bevor du anfängst zu arbeiten, du kommst ein bisschen früher und du betest noch für die Firma, du segnest die Firma, dann ist das Anbetung. Dann ist dein Job, deine Arbeit, die du tust, ist genauso viel, genauso geistlich, genauso heilig wie dieses Ereignis, wo wir unsere Hände heben und so wohlfühlen in der Gegenwart Gottes. Weil es kann ja nicht sein, dass Gott dir diese Ausbildung, das Unistudium oder was auch immer gegeben hat, all das investiert in dich, damit du dann nur mal so 10% deiner Zeit irgendwie für den Herrn und der Rest näher, dass du Geld verdienst. Nein, das ganze Leben eine Anbetung. Amen. Nächste Folie. Es steht eben auch in Kolosser 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, tut es von Herzen, als dem Herrn und nicht Menschen. Alles, was ihr tut, tut es von Herzen. Lebensstil der Anbetung hat etwas zu tun mit unserem Herzen, mit unserer Haltung. Der Lebensstil der Anbetung hat mit meiner Haltung zu tun. Welche Ausrichtung habe ich? Weiß nicht, ich war ja schon ein paar Mal in den USA, habe da auch schon mal gelebt, ein Jahr und dann noch mal ein halbes Jahr. Ich habe, auf Englisch klingt es so ein bisschen besser, ja, wenn dann die Eltern sagen zu den Kindern, hey, watch your attitude, ja, watch your attitude. Ja, oder vor kurzem war ich in einem Restaurant, da stand Zicken verboten, ja. Zicke nicht rum, ja, watch your attitude. Pass auf deine Haltung auf, pass auf deine Einstellung auf. Das muss man Kindern antrainieren, dass sie sich nicht so gehen lassen. Manchmal muss man es auch noch Erwachsenen antrainieren. Mögen die Ehefrauen dieser Welt viel Geduld haben mit ihren Männern, aber auch andersrum, okay? Also unsere Haltung, unsere Herzenshaltung ist ganz wichtig. Da kann ich mich eben nicht gehen lassen. Da kann ich eben nicht sagen, okay, heute fühle ich mich nicht schlecht, das müssen alle spüren, sondern wenn ich mein Alltag, mein ganzes Leben als eine Anbetung für Gott sehe, dann heißt es, dass ich Exzellenz suche. Nicht, dass ich perfekt bin, fehlerfrei bin. Ich bin froh, dass wir davon erlöst sind, von dem Anspruch, perfekt zu sein. Halleluja. Wir dürfen Fehler machen. Aber, dass wir das immer suchen, Exzellenz für unseren Herrn. Amen. Ja, ich meine, für unseren Herrn, den Herrn der Herren, der König der Könige. Ich meine, halbe Sache machen für ihn, ist ihm nicht würdig. Amen. Alles geben. Ja, alles geben. Für manche klingt das wie Druck. Nein, es ist die Haltung. Es muss ja nicht immer so funktionieren. Es ist gar nicht der Anspruch da, dass es dann immer in deinem Leben so auch so klappt. Aber dass wir immer wieder sagen, Herr, ich brauche dich. Ich kann das gar nicht ohne dich. Das Beste zu geben für dich. Ja, Paulus spricht hier zu den Kolossern. Er spricht hier zu den Sklaven. Ihr Sklaven, sagt er. Überlegt dir mal, was die für Chefs hatten. Die haben nicht gesagt, ah, Sklave, schön, dass du da bist. Ich hab dir schon mal einen Kaffee gemacht. Jetzt kannst du, wenn du willst, mal das ackern oder das machen. Nein, das war richtig hart, richtig brutal. Und trotzdem sagt Paulus zu ihnen, auch ihr, was ihr tut, tut's dem Herrn, nicht den Menschen. Und deswegen, wenn ich für meine Firma arbeite, dann ist halt mein Wunsch nicht der, dass ich sage, wie kriege ich das Maximale aus meiner Firma raus, dass ich gesegnet bin. Die maximale Ausschüttung, dass ich gesegnet bin mit minimalem Einsatz. Nein, ich tue das Beste für meine Firma. Ich bin besorgt um das Wohl der Firma, besorgt um meine Dozenten an der Uni. Ich behandle sie mit Respekt, mit Wertschätzung und mache eben nicht mit, wenn irgendwo Gossip ist, wenn irgendwo hinterm Rücken geredet wird, wenn schlüpfrige Witze erzählt werden. Ich lache nicht mit, wenn Leute anfangen, über andere zu lästern. Vor kurzem, ja, egal, also Zeit rennt davon. Ich schmeichel mich nicht ein bei Lehrern, damit ich gute Noten kriege. In all dem, was ich bin und wo ich bin, da bin ich Salz und Licht. Ja? Also schreibt doch mal hin, das Alltag kann bedeuten auf dem Arbeitsplatz, ja? Haushalt, Schule, Uni etc. Das kann bedeuten beim Sport, ja. Sport, wenn man dann irgendwie beim Badminton daneben trifft oder den Ball vom Fußball nicht, kann man schon leicht mal das SCH-Wort sagen und so richtig schön, das richtig männlich, richtig cool, so Dampf abzugeben. Aber die Frage ist, habe ich meine exzellente Haltung in all den Bereichen meines Lebens, habe ich die angezogen, habe ich die Einstellung? Und nächste Folie sagt der Herr, in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist so nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Damit sie eure guten Werke, also hier, wenn Jesus uns vergleicht, nicht nur vergleicht mit Salz und Licht, er hat nicht gesagt, ihr seid wie Salz, ihr seid wie Licht, sondern ihr seid es, das ist unsere Identität, das bin ich. Und darum geht es nicht, so zu werden, ja, ich will jetzt Licht werden, sondern ich will bewusst sein, was ich bin in Christus. Amen. Meine Identität. Ich bin Salz, ich bin Licht. Ich kann mir natürlich entscheiden, dass das Salz im Salzfass bleibt und nicht in die Welt gestreut wird. Ich kann mir natürlich entscheiden, dass ich es für mich behalte, aber ich bin trotzdem Salz. Aber eben dann ein Salz, das nicht Kraft hat zur Veränderung. Das nicht Kraft hat, dieser Welt einen Geschmack zu geben. Ein Geschmack nach mehr. Hungrig, durstig nach mehr. Wow, irgendwie dein Leben steht, deine Haltung ist, ja, ich merke zwar, dass du schlecht gelaunt bist, aber du lässt es nicht raus. Ich merke zwar, dass du jetzt hier nicht den Strahlemann spielst, du bist schlecht gelaunt, ist völlig legitim, aber ich spüre trotzdem in dir so eine Freude, so eine tiefe Freude. Das ist doch attraktiv. Das spüren Menschen doch um uns herum. Die lesen uns doch täglich. Wir sind doch das fünfte Evangelium. Das doch die Menschen lesen die ersten vier ja oft gar nicht. Lesen, das fünfte Evangelium, das sind wir, das lesen die Menschen. Sie lesen und spüren und schmecken etwas vom Königreich Gottes, wenn sie mit uns zusammen sind, wenn wir uns denn auch wirklich als Salz und als Licht in dieser Welt bewegen. Wir haben Leuchtkraft, nicht weil wir jetzt so toll sind, alles besser machen, moralisch super. Ich meine, es gibt Menschen, die sind nicht erlöst, die kennen Jesus gar nicht, die können uns wirklich was vormachen, stimmt's? Die können wirklich, die können echt hammerhart, klare Linie. Und dennoch sage ich dir, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von wo? Vom Vater des Lichts. Aus dem Menschen selber kann nichts kommen. Deshalb, wenn die Menschen deine guten Taten sehen, deine guten Werke, deine gute Haltung, deine guten Worte, du stellst dich zu den Schwachen, da wird jemand gemobbt, da wird jemand ausgegrenzt auf dem Schulhof und du stellst dich zu der Person und zeigst einfach, hey, ich mache da nicht mit, aber ich bringe mich ein, ich mische mich ein. Schau nicht einfach zu oder geh weg, ich stehe auch nicht in der Ecke und bete für dich, ich stelle mich dazu und sage, hey, hört auf. Wenn Leute sowas sehen, diese guten Taten, dann spüren sie unbewusst, und merken Sie, aus welcher Quelle das kommt, denn wenn du ein Friedensstifter bist in dieser Welt, kannst du nur Frieden stiften durch Jesus. Amen. Ein erster wahre Friedefürst. Die Hoheitsworte Jesu, ja, die wir an Weihnachten vorlesen. Uns ist ein Kind geboren. Ja, und dann heißt es, ein Friedefürst. Wahrer Friede kommt nur durch Jesus. Da, wo Frieden passiert, Nordkorea. Ja, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir haben gelesen, oder? Haben alle gelesen in der Zeitung, dass die Christen besonders in letzter Zeit dafür gefastet haben und dass alles, was da passiert an Frieden, das kommt nur durch den Friedefürst Jesu. Es kommt nicht von Menschen. Amen. Wir sehen die Handschrift Jesu überall dort, wo Frieden passiert. Und so sehen die Menschen auch, dass du deine Quelle, die du hast, die Quelle, mit der du verbunden bist, Jesus Christus. Die Sonne der Gerechtigkeit, diese Quelle sehen sie an dir. Automatisch, unweigerlich werden sie hingezogen zu diesem Licht. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht. Salz, das ist, heißt auch, ich bin anders. Ich bin anders, ich schwimme nicht mit dem Strom mit, ich schwimme gegen den Strom. Dass Leute merken in deinem Umfeld, wow, der ist anders. Ja. Vor 20 Jahren, da war es noch so ein bisschen verpönt in christlichen Kreisen, wenn man so ein Verein Mitglied ist. Ja. Ja, Verein ist weltlich. Ja. Kegelverein, die Saufen, Fußballverein, ja, weltlich, Zeitverschwendung, nichts für den Herrn. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Ja. Die Sache ist nur die, das, was du tust, um vielleicht einen Sport oder Verein, um auch irgendwo, ja, dein Hobby zu pflegen oder einfach Leute kennenzulernen, mit Leuten Gemeinschaft zu haben, tust du das, um auch einer von denen zu sein, um eben nicht anders zu sein? Damit eben keiner sagt, ja, der ist komisch, der kann am Arbeitsplatz ja gar nicht mitreden, wenn wir über Fußball reden, der kann ja gar nicht mitreden bei normalen Themen, das ist ein komischer Christ. Oder in der Schule habe ich zwar selber nicht miterlebt, weil ich damals noch nicht gläubig war, aber ich habe mir einiges erzählen lassen. Wenn du als Frommer geoutet bist in der Schule, stimmt das, ja, dann ist das schon genug für Spott. Wobei ich jetzt in Bielefeld, da hatte ich gepredigt, da habe ich einen jungen Schüler getroffen, der war so 16, der hat einfach gesagt, hey, ich habe so ein Selbstbewusstsein von Gott bekommen, ich rede ganz offen über meinen Jesus, ja, das sagt halt nicht Jesus, über meinen Jesus. Und wenn ich halt in der Arbeit bin, sage ich immer, Jesus, helf mir, und alle hören das und wird akzeptiert, es geht also auch so. Ja, und so ist die Frage, sind wir so in der Welt, damit wir auch so dazugehören? Meinst du wirklich, dass am Ende aller Tage, wenn du vor deinem Herrn stehst, der Herr sagen wird, guter, treuer Knecht, gut, wie du dich angepasst hast in der Welt. Keiner hat dich erkannt als Christ, hast du super gemacht. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass dieses hohe, hochgehängte Wort Freundschaftsevangelisation, du musst erstmal eine Freundschaft aufbauen und fährst du mit deinem Kollegen 20 Mal nach Dortmund ins Stadion, ja, und irgendwann, nach dem 20. Mal spürst du den Moment, dass sie kommen, du sitzt im Auto und sagst, wow, Dortmund hat alle Chancen verpasst, aber heute Abend hast du eine Chance, in den Himmel zu kommen. Ja? Kann ja passieren. Aber ich denke nicht, dass du nach 20 Fußballspielen irgendwie mehr Autorität oder mehr Recht bekommen hast, das Evangelium zu sagen, als wenn du von vornherein Dinge klar auf den Tisch legst und sagst, hey, ich bin Nachfolger von Jesus. Man kann ja schon versuchen, irgendwie die so gewisse fromme Worte, die Welt nicht mehr versteht, rauszulassen. Aber irgendwie müssen wir schon anders sein, oder? Amen. Überlegt es euch nochmal gut. Also, nicht jeder, wir haben letzten Sonntag über Gaben gesprochen, dass Gott verschiedene Gaben gibt. Und auch nicht jeder hat die Gabe, jetzt so Leute direkt anzusprechen. Und von diesem Druck befreie ich dich, falls du da drunter stehst. Trotzdem ist es eine Sache der Herzenshaltung und der Anbetung deines als Lebensstil, dass du dir zeigen lässt, welchen Bereich meines Lebens hat Gott mir gegeben? Hat Gott mir gegeben als einen Bereich der Autorität? Okay? Was ist Autorität? Gott gibt dir Bereiche, wo du Einfluss haben kannst, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Natürlich, wenn du Angestellter bist und du versuchst, auf der Chefetage, ja, mit Traktaten rumzulaufen, hast du wahrscheinlich wenig Erfolg. Aber mit deinen Kollegen, da hast du Einfluss. Und da hast du Leuchtkraft und Salzkraft. Die sehen dein Leben, die sehen, dass du integer bist und da hast du Autorität bekommen. Deine Klassenkameraden, deine Nachbarn. Und ich sage dir eins, das muss für dich bewusst sein. Was ist der Bereich, wo ich Einfluss habe? Welchen Bereich hat mir Gott gegeben? Einfach ein ganz einfaches Beispiel. Gestern hat meine Tochter ihren Schlüssel gesucht, also eigentlich seit vorgestern schon. Wir müssen unser Zimmer oft absperren, weil dann Jonathan reinrennt und macht dann irgendwas im Zimmer, was nachher dann nicht so toll aussieht. Und so schließen wir die Zimmer oft ab und sie hat den Schlüssel verlegt. Und sie hat den ganzen Abend gesucht, sie musste dann nicht irgendwo anders schlafen, dann an einem anderen Bett. Nächsten Morgen hat sie wieder gesucht, das ganze Haus auf den Kopf gestellt und war richtig betrübt. Und saß richtig belämmert da, richtig so enttäuscht, so da, was mache ich jetzt, ich komme in mein Zimmer nicht rein, da liegt mein Handy, ja, vor allen Dingen das Handy. Das Zimmer ist ja gar nicht so wichtig, aber da liegt das Handy drin, okay. Ich spüre in eurem Gelächter, euch geht's auch so. Und dann habe ich so in meinem Geist gedacht, also wenn ich als Vater eine geistliche Lektion weitergeben kann, dann jetzt. Und ich will jede Chance nutzen, dass meine Kinder von früh auf lernen, dass sie mit Jesus mehr als Überwinder sind, Amen. Dass sie in Jesus Sieger sind und dass sie sich nicht von Umständen beeinflussen lassen dürfen, sondern dass wir den Umstand am Kragen packen und sagen, so, ich komme hier im Namen des Herrn. Amen. Das ist unsere Siegeshaltung, das ist unsere Haltung der Autorität. Das kannst du aber nicht da machen, wo du keine Autorität hast. Ich habe Autorität bekommen über mein Haus. Und deswegen konnte ich mit voller innerem Ja und Bejahung, ohne irgendwie zu beten, zu zweifeln, zu überlegen, konnte ich einfach sagen, so, und jetzt machen wir mal statuieren wir ein Exempel, also jetzt machen wir hier mal ein Experiment. Und ich will dir mal zeigen, was für dein Leben ganz wichtig ist, was du lernen sollst für dein Leben. Nämlich, dass du immer mit Gott rechnen kannst. Immer mit seiner Hilfe rechnen kannst. Ich habe gesagt, so, jetzt stellen wir uns auf das Wort Gottes, auf die Wahrheit. Und jetzt beten wir. Und der erste Gedanke, der dir kommt, das ist das, wo der Schlüssel liegt. Und ich so, Herr Jesus, bitte jetzt hilf, ja, sonst verliere ich hier ein paar Meter an Raum. Ja, und dann habe ich gesagt, und was kam? Ja, Zimmer von Josia. Und dann, okay, geh du ins Zimmer von Josia, ich hole schon mal Werkzeug, um die Tür aufzuhauen. Man muss ja auch pragmatisch sein. Auf alle Fälle, sie hat's gefunden, noch bevor ich der Tür Schaden zugefügt habe. Sie hat den Schlüssel dort gefunden und das ist der Bereich der Autorität, den dir Gott zeigen möchte. Auf deiner Arbeit, auf deinem Ausbildungsplatz, im Haushalt, wo du für Kinder sorgst, wo du für Familie sorgst, vielleicht für alt gewordene Eltern. Gott hat dir Autorität gegeben. Licht und Salz zu sein. Und dort, was leben wir dort aus? Wir leben die Werte des Reiches Gottes aus. Das möchte ich ganz kurz noch anreißen. Das Römer, ich glaube, das nächste Folie, Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Seht ihr, das sind die Werte des Reiches Gottes, die wir ausleben. Dadurch haben wir Salzkraft, haben wir Leuchtkraft. Und die kann die Welt auch nicht, Menschen, die nicht erlöst sind, die können noch so gut erzogen, moralisch sein, anständig und noch viel anständiger als anständig. Und trotzdem, sie haben nicht den Heiligen Geist, Amen. Sie können nicht die Freude des Heiligen Geistes haben. Sie können nicht den Frieden des Heiligen Geistes in sich tragen, auch nicht die Gerechtigkeit. Und hier ist das, was Strahlkraft und Salzkraft hat. Nämlich, dass es Gerechtigkeit nur durch das Blut Jesu gibt. Paulus hat es auch nochmal in Philipperbrief so schön gesagt, Philipper 3, Vers 9. Ich habe keine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch Glauben. Was heißt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, Recht. Du bist recht, richtig. Du bist richtig vor Gott. Gott schaut auf dich und sagt, gut, gut. Weil er schaut auf den Sohn Jesus Christus, in dem du lebst als Christ. Er schaut auf Christus, der jeden Anspruch des Gesetzes erfüllt hat und dadurch bist auch du richtig vor Gott. Richtig vor Gott. Wow! Überleg doch mal, was es bedeutet. Wahre Freude kann nur jemand haben, der etwas gefunden hat, was besser ist als das, was er vorher hatte. Was eine bessere Garantie gibt als jede Versicherung hier auf der Erde. Sorry an René und andere. Was mehr Rendite abwirft als alle Vermögensanlagen dieser Welt, lieber Olli. Und wenn man ein Versprechen bekommt, ja, auf ein Mega-Erbe, du wirst Millionen erben und du kannst dich total darauf verlassen, dass es eintritt, ist dann nicht Grund zur Freude? Hallo, wir haben Zusagen, die treten ein. Und allein schon die Zusage, dass du immer und unaufhörlich geliebt wirst und geliebt bist und dass du niemals verlassen sein wirst. Wow, du hast den Jackpot geknackt durch Jesus Christus. Wirklich. Da ist man auch gerne bereit, alles andere aufzugeben, oder? Gibt es ja dieses Gleichnis von der, also es gibt ja viele Reich Gottes Gleichnisse. Perle, ja, ein Kaufmann verkaufte alles, was er hatte, um diese Perle zu bekommen. Nächste Folie. Und, okay, sorry, das war doch nicht die Folie. Wahrscheinlich danach. Okay, und dann, einer findet einen Schatz im Acker und er verkauft alles, um diesen Schatz, um diesen Acker zu kaufen, den Schatz zu haben. Anbetung hat etwas zu tun mit mit Hingabe. Ein Opfer, das du bringst dem Herrn, dass du kannst nicht sagen, Herr, ich opfere dir hier dieses schöne Lamm, das hat keinen, das ist ein wunderschönes Lamm, lege ich auf den Altar, ich schneide es in Stücke und die besten Haxen nehme ich für mich und ich opfere dir das Lamm. Nein, Anbetung heißt, ich gebe alles. Frage an dich heute Morgen, Lebensstil der Anbetung, hast du dein ganzes Leben dem Herrn übergeben? 99% reicht nicht. Hast du nicht kapiert, dass du diese Freude des Himmelreiches Gottes, des Königreiches Gottes nur dann bekommst, wenn du erkennst, dass das, was Gott dir bietet, besser ist als alles andere, was du jemals haben könntest auf dieser Erde. Besser als alles andere. Und wenn du sagst, hier 99% meines Lebens gehört dir, Gott, 1% wollte ich noch mal behalten, da reden wir später drüber, du wirst diese Freude nicht haben. Du wirst diese Freude, weil damit sagst du ja, du bist es nicht wert. Das Reich Gottes ist zwar wertvoll, aber nicht ganz so wertvoll. Liebe Gemeinde, lasst uns ganz neu unser Leben ihm ausliefern. Diese Anbetung, eben nicht nur mit Singen und Hände heben, sondern die Anbetung als Lebensstil, exzellenter Lebensstil. Wir bieten unsere beste Haltung dieser Welt. Und vielleicht zum Schluss noch dieses Gleichnis, nächste Folie, genau, aus Matthäus 13, da einer der wenigen Gleichnisse, die Jesus wirklich erklärt, Wort für Wort erklärt oder Sinnbild für Sinnbild erklärt. Ja, da geht also ein Mann hin und besät seinen Acker und nachts kommt einer, der sät Unkraut dazwischen und sprießt es hoch und irgendwann, weil Weizen und dieses Unkraut ähnlich aussieht, irgendwann erkennt man, hoppla, das ist ja Unkraut dazwischen. Wo kommt das her? Und der Mann sagt, ja, das war mein Feind, der hat Nacht gesät. Ja, sollen wir es ausreißen, Herr? Nein, bloß nicht, die Wurzeln sind schon so miteinander verbunden, du würdest alles andere, auch das Gute rausreißen. Und dann erklärt Jesus dieses Gleichnis und sagt, der Mann, der sät, ist der Menschensohn. Der Sämann ist der Menschensohn, wer ist das? Jesus. Der Acker ist die Welt, der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches, das sind wir, okay? Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Da könnten wir eine ganze Predigtserie machen. Aber ich möchte klar machen, dass Jesus, der gute Sämann, dich in den Acker der Welt gesät hat. Er höchstpersönlich. Da, wo du bist, da, wo du lebst, da, wo du arbeitest, dort hat Gott dich hingestellt. Souverän. Und deswegen als Salz haben wir diese schöne Eigenschaft, dass man schön durch den Salzstreuer Gottes so schön fein verteilt werden kann. Jesus hat seine Strategie, dass er die Gemeinde Gottes sonntags schön ermutigt und erbaut und wieder einnordet, einspurt auf das Ziel. Und dann ist die Gemeinde Gottes ausgerüstet, fällt mir jetzt kein kürzeres Wort an, ein ausgerüstet, um im Alltag, da wo wir die meiste Zeit verbringen, dort Licht und Salz zu sein. Deshalb die Frage, lebst du mit Gemeindementalität oder hast du Gemeinde- und Reich Gottes-Mentalität? Wenn du zu sehr Gemeindementalität hast, meine Gemeinde, meine Veranstaltung, meine Gemeinde ist mein Alles, dann kann es sein, eventuell, ja, du wartest darauf, dass der Pastor eine Vision für dich hat. Dass der Pastor zu dir kommt und sagt, ich könnte mir vorstellen, dass du das machst. Es kann sein, dass du dann im System einfach nur funktionierst und denkst, das ist dann dein Teil zu funktionieren. Wenn du aber eine Gemeinde und eine Reich-Gottes-Mentalität hast, dann siehst du den Alltag als Ackerfeld, wo Gott dich hineingesät hat, wo er dir Kraft gegeben hat, Lichtkraft und Salzkraft. Und du siehst, dass du nicht den Auftrag brauchst von irgendeinem aus der Gemeinde, um etwas anzufangen, was Bestand hat, wie zum Beispiel, du fängst an deinem Arbeitsplatz, statt einfach Mittagessen zu gehen mit irgendwelchen Kollegen, betest du, Herr, zeig mir einen Kollegen, der auch gläubig ist, und mit dem oder eine Kollegin, mit der Person, gehst du einmal die Woche Mittagessen, ihr tauscht euch aus und ihr betet nach dem Essen für die Firma, für die Kollegen. Oder du hörst, dass der Keks eine Bar aufmacht und sagst, das ist die erste Bar in Velbert, wo ein gläubiger Besitzer ist, okay? Da gehe ich hin, trinke da meine Cola und schau einfach, was Gott tut, ja? Reich Gottes. Du hast Reich Gottes Perspektive. Nächste Folie. Wir lieben unser Fellbad, haben wir gesagt. Einer unserer Schwerpunkte. Und das kommt aus dem Wert, dass wir Menschen lieben. Wir lieben Menschen. Amen. Wir lieben Menschen, wir lieben Fälle, wir wollen nicht, dass sie verloren gehen, so wie Gott auch nicht will, dass nur ein Mensch verloren geht. Und wir wissen, dass zum Beispiel 2. Thessalonicher, und damit komme ich jetzt auch zum Ende, 2. Thessalonicher sagt, dass Gott wiederkommen wird. Wir haben gerade gehört von den Engeln, die werden an der Ernte, werden die ernten, da gibt es diesen großen Tag. Er wird wiederkommen, um Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen. Und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, weg vom Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Es gibt ein Entweder-Oder. Es gibt eine ewige Verdammnis. Es gibt einen Ort, wo Menschen alle Ewigkeit bereuen werden, dass sie nicht dem Evangelium gehorsam geworden sind. Ich möchte jetzt einfach, wir haben eine längere Lobpreiszeit, einfach Möglichkeit geben, darauf zu antworten, darauf zu reagieren. Vielleicht nächste Folie nochmal als ein kleiner Ausblick. Wir wollen am 26.05., das ist jetzt schon bald, uns hier treffen. Wenn du mal einen Schritt nach vorne wagst und sagst, Herr, ich möchte zwar Licht und Salz sein am Arbeitsplatz, da wo Leute mich kennen, aber ich möchte auch mal ja, Leute ansprechen mit dieser besten Botschaft, die einfach erzählt werden muss, sonst ist es keine gute Botschaft. Oder treffen wir uns um 14 Uhr zusammen mit dem Global Outreach Day, ja, wo Millionen von Christen weltweit das auch tun und wollen gucken, wie wir in Zweiergruppen rumgehen und einfach uns Menschen zeigen lassen, die Gott vorbereitet hat. Auch die nächste Folie, auch fängt jetzt wieder Gebet, also Ramadan fängt wieder an, draußen liegen die Hefte aus. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ihr Schüler und Schülerinnen, überlegt doch mal, gibt es bei euch in der Schule ein Gebetstreffen? Wollt ihr einen starten? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir das Reich Gottes ausweiten können. Lasst uns beten. Halleluja. Danke, Jesus. Herr Jesus, was auch immer wir tun, Herr, wir tun es zu deiner Ehre. Und unser Herz, unser Leben soll wirklich das der Anbetung sein. Diese Haltung, dass wir ja, das Beste geben wollen, Herr. Die beste Herzenseinstellung, die Menschen lieben, so wie sie sind. In Vergebung zu allen Menschen leben. Und Herr, wir wissen auch von deinem Wort, dass nicht mehr länger wir leben, sondern du lebst in uns, Herr. Es geht nicht mehr um uns. Es geht um deine Ehre, die du haben möchtest, hier in Fellbad und Umgebung, Herr. In Deutschland, in der ganzen Welt. Und Herr, so wollen wir uns auch dieser herausfordernden Ansage aus deinem Wort stellen und sagen, Herr, wir wollen uns ausrichten lassen auf dich und sagen, Herr, du bist der Sämann. Wir sind einfach deine Kinder, deine Salzkörner, die du aussäst, ausstreust. Und wir wollen da, wo du hinstellst, wollen wir Licht und Salz sein. Hilf uns dabei, Herr. Und Heiliger Geist, sprich du auch jetzt, auch in dieser Zeit der Anbetung, auch zu unseren Herzen und diene uns. Jesu Namen. Amen.